SRF 1.
SRF 1.
Wie hat eigentlich ein Dinosaurier getönt? Hat er so getönt? Oder hat er so getönt? Oder hat vielleicht einen so getönt? Vielleicht hat er euch so getönt? Vielleicht hat er euch irgendwie nur Piep-Piep gemacht oder... Keine Ahnung. Faszination, Saurier auf jeden Fall ungebrochen. Aber, und das sagen fundierte Fachmenschen, Saurierforscher, wir haben möglicherweise, gerade wenn es um den Klang von einem Saurier geht, ein völlig falsches Bild von diesen Tieren. Ein neuer Saurierknochenfund in Argentinien bestätigt den Verdacht, vermutlich auch schon ein Stück weit, 40 Meter lang, 80 Tonnen schwer. Wir werden also das Bild vermutlich werden müssen überholen. Und wie genau, das fragt unsere Reporterin Profis im Sauriermuseum, jetzt dann gerade in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1. Willkommen am Mikrofon, Michael Binder.
Song. I'm reciting a poem. Hours go by and they give me the eye of walking my baby back home.
We stop for a while, he gives me a smile. I snuggle my head to his chest. We start into bed, and that's when I get my powder.
I
after I kinda straighten my tie, she has to borrow my comb.
One kiss, then we continue again, walking my baby back home.
Afraid of the dark, so I have to park outside of her door till it's light.
Now I say if he tries to kiss me, I'll cry.
I dry her tears all through the night,
hand in hand to a barbecue stand.
Right from her doorway we roam.
Eats and then it's a pleasure again. I'm walking my baby, I'm talking my baby, I'm loving my baby. I don't mean maybe, walking my baby back home.
Nighty-night.
Es war ein Wahnsinnsfilm, wo dazu mal in ein Kino kam, der grosse Park mit den Saurier, Jurassic Park, wo man einen Saurier wiederbelebt hat und es plötzlich nicht mehr im Griff gehabt. Und dann war die Gefahr riesig gewesen. Aber ihr kennt den noch. Jurassic Park. Und das, was wir jetzt drüber reden, das hat nichts mit Jurassic Park zu tun, sondern mit der Realität von den Saurier. In der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag sind wir zum Beispiel zu Gast im Sauriermuseum Ahrtal. Da ist meine Reporterkollegin Maja Brunner. Kommt man sich, Maja Brunner, vermutlich ziemlich klein vor, wenn man plötzlich zwischen den Sauriern steht?
Das ist so. Man kommt sich ziemlich, ziemlich klein vor. Ich habe vorhin einen Spaziergang gemacht durch das Museum durch, wo ein paar ganz prächtige und riesige von diesen Sauriern ausgestellt sind. Und da fühlt man sich ziemlich so ein bisschen wie ein Müsli. Und auch wenn ich da, ich bin jetzt im Präparationsraum, der zum Museum gehört, im Dachstock oben vom Museum, da im Ahrtal. Und auch wenn ich jetzt vor mir auf den Tisch schaue, wo es einen riesigen Schulterknochen von so einem Dinosaurier drauf hat, der ist etwa 1,70 Meter lang und gut einen halben Meter breit an seiner dicksten Stelle. 150 Millionen Jahre alt, also wirklich ein altes und riesiges Teil. Dann kommt man sich klein vor. Und da neben mir habe ich jetzt den Herr des Hauses, den Hans-Jakob Sieber. Er ist Saurier-Experte und Besitzer vom Saurier-Museum da in Ahrtal im Zürich-Oberland. Hans-Jakob Sieber, jetzt eben die Fachwelt ist ziemlich aus dem Häuschen gewesen, wo man da in diesen Tagen erfahren hat, dass man in Argentinien riesige Saurierknochen gefunden hat, eben 40 Meter lang. Es sollte dann das Tier gewesen sein, wo man die Knochen gefunden hat, 80 Tonnen schwer. Jetzt als Saurierforscher, Saurierexperte, wenn man so eine Nachricht hört, ich nehme an, das schlägt einem das Herz ziemlich höher.
Ja, am liebsten wäre ich selber dabei gewesen. Das ist ja klar. Und der Impuls, gerade rasch das Billett zu kaufen und rasch vorbeigehen und dann helfen, den ausgraben, wäre also auch da gewesen. Wenn ich nicht selber dann einen Haufen zu tun hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch gemacht.
Jetzt, wie ist es denn? Ist denn so ein riesiger Knochen, ich meine, das ist jetzt mal einfach spektakulär, aber ist der auch, kann man sagen, der ist mehr wert für die Forschung?
Der Grösste hat halt einen Nimbus. Der Grösste ist der Grösste. Und irgendwo, versteckt oder nicht, hat halt jedes Team, das Dinosaurier grabt, irgendwo die Ambition, den Grössten von dieser Art zu finden. Und die sind halt die Grössten von den Grössten, sind halt die Sauropoden. Und das ist, wenn man so etwas finden kann, ist das ein Life-Achievement. Ja.
Wie ist das denn jetzt in der Schweiz? Wäre das auch, eben diese haben wir jetzt in Argentinien gefunden, sie sind in Wyoming dran, in den USA, auch mit grossen Tieren rausholen. Wäre das möglich, dass man so grosse Knochen auch da in der Schweiz findet?
Wir haben bei uns in der Schweiz eigentlich eine sehr gute und bedeutende Dinosaurierfundstelle. Das sind die Plateasaurier von Frick. Die sind allerdings, weil sie aus der frühen Zeit der Dinosaurier sind, sind sie nicht wahnsinnig gross. Sie sind im Durchschnitt vielleicht 4 bis 6 Meter gross. Und wenn es ganz hoch kommt, ist einer vielleicht mal 7 oder 8 Meter gross gewesen. Was bei denen bedeutend ist, sie sind relativ komplett. Man hat das Skelett, wo doch 80, 90, 95% vom Skelett da ist. Und das macht sie bedeutend.
Aber es wäre möglich, dass man, wenn man Glück hat jetzt und graben würde, auch einen Knochen würde finden, wo jetzt eben so einen Schulterknochen wie der, der vor uns liegt, 1,5 Meter lang. Das wäre möglich auch hier in der Schweiz.
Nicht in Frick, aber generell gesehen, wir haben die richtigen Schichten und wir haben auch ja, Fußspuren von so Giganten. Also wir wissen, sie haben bei uns in der Schweiz existiert. Sie sind da durchgelaufen, nicht nur einzelne, sondern die ganzen Herden. Und, aber was uns fehlt, ist ein richtig guter Knochenfund.
Jetzt, sie selber sind, ich habe es gesagt, in Wyoming, in den USA dran. Dort sind sie dran, ein grosses Tier rauszuholen, etwa 25 bis 27 Meter lang soll das werden. Seit 4 Jahren ist man dort am Graben, hat schon einen Haufen Sachen rausgeholt. Was erhoffen sie sich denn jetzt, wenn dann eben das grosse Exemplar mal draussen ist?
Also zuerst einmal hoffe ich, dass es möglichst vollständig wird, weil was uns im Weg sind möglichst ganze Exemplare. Einzelknochen kennen wir eigentlich schon relativ gut. Wie Sie vorher erwähnt haben, wir haben da ein riesen Schulterblatt drauf von einem Langhalsdinosaurier, der mal vielleicht 35 bis 38 Meter lang war. Aber es war leider nur ein Einzelknochen gewesen. Was wir gerne wissen, wäre ein kompletter Knochenset. Je kompletter der Knochenset ist, umso mehr Schlüsse können wir daraus ziehen. Und wir haben noch viele Fragen an die Tiere, die wir aber nicht beantworten können, weil wir keine komplette Knochensätze haben.
Und aber da in Wyoming sind Sie jetzt ja dran, wirklich sehr komplett von diesen Knochensätzen rauszuholen, oder?
Wir haben jetzt ein Exemplar, das ist um die 80% vom Skelett ist da. Also er hat einen ziemlich vollständigen Hals, er hat einen ziemlich vollständigen Körper, einen Schwanz, fehlt noch vom Ende etwas. Wir haben auch Beine und Rippen. Was uns noch fehlt, ist noch, wir haben erst einen kleinen Teil vom Schädel gefunden und den hintersten Teil vom Schwanz. Und jetzt gehen wir dieses Jahr im August nochmal rüber und hoffen, dass wir noch die Reste von dem noch irgendwo finden, wenn wir Glück haben. Und dann geht's an die Präparation und dann werden insgesamt nach vielleicht fast 10.000 Arbeitsstunden Präparation, wird dann der ausstellfähig gemacht.
Wann wird das denn etwas sein, wo Sie dann den Saurier auch da können zeigen, den riesigen?
Das dürfte erst im Ende nächsten Jahr so weit sein. Wir werden den, weil der so gross ist, können wir ihn nicht einmal bei uns im Haus ausstellen. Wir haben Raum, wo wir einen 27 Meter langen Dinosaurier können ausstellen. Wir reisen also mit dem. Und wir haben eine Einladung, den in Braunschweig im Naturhistorischen Museum zu zeigen. Und nachher noch eine zweite Einladung für Genf. Also sollte im Frühjahr 2016 sollte in Genf sichtbar sein.
Die Maja Brunner im Gespräch mit dem Hans-Jakob Sieber vom Sauriermuseum Atal. Ich meine, ist ja klar, dass in einem Sauriermuseum zwischendrin mal so ein riesen Tier auf die Leitung steht, oder? Darum gibt es da so kleine Unterbrüche. So, in ein paar Minuten in den Sendung-Treffpunkt schauen wir auf das, was jetzt euer Wand ist worden in dem Gespräch, nämlich auf Spuren von Saurier in der Schweiz, wo man gefunden hat, wo man eigentlich eine Autobahn hat wollen machen. Und wir wollen dann auch wissen, was sagen die Spuren an der Baustelle von der A16 jetzt über die Saurier in der Schweiz uns, hier auf SRF 1 in den Sendung-Treffpunkt.
Che hai creduto in me things aren't quite as they seem inside my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. She wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? And the king of your mansion, a bone in your side, and a child to protect. But claims he's free.
Am Vormittag. Die Idee war eigentlich ursprünglich, man hat halt eine Autobahn von A nach B gebaut, A16 im Jura. Und dann ist man 2002 beim Bau von der Autobahn plötzlich auf unglaubliche Fussspuren von Saurier gestossen. Ist inzwischen die weltweit grösste Ansammlung von Saurierfussspuren. Daniel Martian jetzt am Telefon. Er ist Saurierforscher, Geologe und Paläontologe, hat die grossen Ausgrabungen von diesen Fussspuren eben an der A16 geleitet. Guten Tag, Herr Marti.
Ja, guten Morgen, Herr Bonner.
Sind denn die Fussspuren wirklich dermassen gewaltig?
Die Fussspuren sind zum Teil sehr eindrücklich, also nur schon durch Grösse. Also die grössten haben etwa 1,20 Meter Durchmesser, also der Hinterfuss. Und da kann man sich vorstellen, dass das auch, dass das Tiere sind, wo in dem Fall Sauropoden etwa 30 Meter lang sind. Also nicht viel kleiner als die Dinosaurier, die man jetzt in Argentinien entdeckt hat. Man hat aber auch ganz kleine Spuren, zum Beispiel eben Babyspuren von Babysauropoden. Und man hat wirklich das ganze Spektrum an Spuren von Dinosauriern.
Was macht denn eigentlich für euch so die Faszination uns? Ist da ein bisschen so, sag jetzt mal, ist da ein bisschen Indiana Jones mit dabei?
Also das auf jeden Fall. Es ist natürlich die Entdeckung, die sehr faszinierend ist. Man erforscht Tiere, die es heute so nicht mehr gibt. Man kann etwas aussagen über das tägliche Leben von diesen Tieren, was sie gemacht haben, wo sie gelebt haben, wie sie sich verhalten haben, wie sie sich bewegt haben. Und also auch das Spurenlesen an sich als Forschung ist etwas, was ja, der Mensch natürlich schon lange macht. Das ist eine grosse Kunst auch. Also heute noch, vor allem von irgendwelchen indigenen Stämmen, die wirklich können die Spuren von den Tieren lesen, die genau können sagen, welches Tier ist wann wo durchgegangen und hat was gemacht. Und das probieren wir eigentlich auch ein bisschen mit den Dinosaurierspuren. Also wirklich das Spurenlesen, das ist sehr faszinierend an und für sich auch.
Was wissen wir denn heute über die Saurier auf der A16? Also es ist ja 152 Millionen Jahre zurück, die Sauropod-Spuren, die ihr da gefunden habt. Was bringen die? Was wissen wir?
Also wir wissen heute anhand von der Fundstelle, die wir ausgegraben haben, also einerseits hier auf der Autobahn, aber auch andere Fundstellen, die es über eine ganze Jura verteilt eigentlich gibt, zum Beispiel in Lomiswil, das ist auch sehr bekannt, wissen wir ziemlich genau, was für Dinosaurier hier gelebt haben in dieser Gegend, in der späten Jura-Zeit. Also wir haben sicher ein grosses Spektrum an Sauropoden. Sehr auch verschiedene Typen an Sauropoden-Dinosaurier. Wir haben auch dreizählige Spuren, die sehr häufig sind, auch kleine Spuren. Das heisst, wir haben sehr kleine fleischfressende Dinosaurier. Also Größe von einem Truthahn, Compsognathus, ist einer von diesen Dinosauriern, der sehr bekannt ist, der sehr wahrscheinlich Spuren hinterlassen hat. Und dann haben wir aber auch grössere Spuren, also auch dreizählige Spuren bis zu 80 cm Größe. Und das sind sehr, sehr grosse fleischfressende Dinosaurier, also das ist noch grösser sogar als ein Allosaurus. Also wir haben so die mittlere Grösse, wäre etwa Allosaurus und dann eben die ganz grossen dreizählige Spuren, die wir ausgegraben haben. Das wäre dann so Typ Megalosaurus. Also das sind von der grössten Jäger von der späten Jurazeit. Die sind ähnlich gross wie der Tyrannosaurus Rex in der späten Kreidezeit, wo wir hier auch hatten im Jura.
Jetzt kann man ja beige sein und sagen, ja gut, für einen Forscher wie Daniel Marti ist das natürlich hochspannend, so Sachen zu wissen, aber alle anderen Menschen auf der Welt bringt jetzt das nicht wahnsinnig viel.
Also ich glaube, Paläontologie ist sehr ein interessanter Forschungszweig auch für das breite Publikum, weil die Faszination für vergangene Zeiten und vergangenes Leben interessiert also eine breite Bevölkerung auch und Dinosaurier insbesondere natürlich. Auch vor allem die Kinder, aber nicht nur. Und ich glaube auch viele Kinder kommen eben auch durch die Faszination, zum Beispiel jetzt über Dinosaurier oder Fossilien in Kontakt mit Naturwissenschaften, die vielleicht auch später etwas in die Richtung studieren, auch wenn es jetzt nicht Paläontologie ist. Und in der Paläontologie ist natürlich auch interessant, dass wir etwas können anhand von der Vergangenheit vielleicht auch können über die Zukunft sagen können. Gerade so Stichwort Massenaussterben zum Beispiel. Das ist etwas, was auch sehr aktuell ist und wo wir auch in der Paläontologie drauf forschen.
Was ist denn eigentlich heute jetzt bei euch von diesen Funden genau noch zu sehen und wo genau?
Also die Fundstellen, die auf der Autobahn ausgegraben worden sind, die sind grösstenteils also entweder zudeckt oder auch zerstört worden. Es gibt eine Fundstelle, die geschützt ist unter einer Brücke, aber die ist im Moment noch zudeckt, also die ist nicht sichtbar. Man hat aber beim Bau von einem Schulhaus im Jahr 2011 in Porrentruy, also Pontrout auf Deutsch, im Kanton Jura, das ist im nordwestlichsten Zipfel, auch eine Fundstelle gefunden und die ist heute geschützt und zugänglich für das breite Publikum. Also man hat Vitrinen, die im Boden eingelassen sind, wo man die Spuren kann sehen kann. Die Vitrinen sind auch ausgeleuchtet, das heisst, zu oben oder in der Nacht sieht man die Spuren speziell gut mit dem flach einfallenden Licht. Und auf Ende Jahr oder so etwa im Herbst gibt es eine Applikation auf einem iPad, wo man dann im Naturhistorischen Museum in Pontrout kann auslehnen kann. Man kann dann auf die Fundstelle gehen. Es gibt Marco, wo die Applikation mit der Kamera erkennt. Und man kann dann 3D-Skelett, also werden quasi in den Raum reinprojiziert, wo man kann mit dem iPad Zentrum rumlaufen. Und man kann auch den Teil von der Fundstelle, der heute zudeckt ist oder zerstört worden ist vom Schulhaus, wieder aufdecken. Also wir haben Laserscan gemacht und Fotogrammetrie, also ein 3D-Modell von dieser Fundstelle. Und das kann man nachher virtuell wieder aufdecken und man kann ganz viel erfahren mit dieser Applikation, eben auch über Dinosaurier, die diese Spuren hinterlassen haben, auch über 152 Millionen Jahre, also die verschiedenen Zeitepochen, über Paläontologie im Allgemeinen und auch ein Wertsetzungsprojekt, das Jurassica heisst, im Kanton Jura.
Das sagt Daniel Marti, Saurierforscher, Geologe und Paläontologe. Besten Dank für die Informationen. Und ihr habt es gerade gemerkt, ob es um Füßspuren geht oder ob es um Saurierknochen geht. Saurierforschung ist letztendlich tatsächlich Knochenarbeit. Und wie die Knochenarbeit genau funktioniert, das schauen wir uns schon in ein paar Minuten im Sauriermuseum zusammen mit dieser Reporterin vor Ort. Angel Heart mit If Ever, aber das Guggisberger-Lied natürlich. SRF Verkehrsinfo von 10.33 Uhr in der Region Basel. Auf der A3 Richtung Zürich zwischen dem St. Johann-Tunnel und der Verzweigung Wiese Stau. Dann auf der A2 Richtung Luzern zwischen den Verzweigungen Wiese und Hagnau Stau. Stau oder stockender Verkehr dann auf diesen Strecken. In der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Obon und Roll. in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Affoltern, auf dem Nordring Richtung Bern zwischen dem Brütiseller Kreuz und Affoltern sowie stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel.
Sometimes late at night, I lie awake and I watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light, lay there in the dark. And the thought crosses my mind, if I never wake in the morning, would she ever doubt the way I feel about her in my heart? If tomorrow never comes, will she know how much I love? I try in every way to show her every day that she's my only one. And if my time on earth were through, she must face this world without me. Is the love I gave her in the past gonna be enough to last? Tomorrow never comes, 'cause I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. Now I live with the regret that my true feelings for them never were revealed. So I made myself
each day how much he means to me. And avoid that circumstance where there's no second chance to tell her how I feel. If tomorrow never comes, I wish you know how much I love her. Did I try in every way to show her every day that she's my only one? And if my time on gonna be enough to last if tomorrow never comes, to tell that someone that you love just what you're thinking of if tomorrow never comes.
Der Ronan Keating am 20 vor 11 auf SRF 1. Und da, wo unsere Reporterin Maja Brunner im Moment ist, da tönt's fast so ein bisschen nach Zahnarzt. Wo genau, Maja Brunner?
Ich stehe noch immer im Präparationsraum vom Sauriermuseum hier in Atal, im Zürich-Oberland, im Obergeschoss vom Museum. Und man hört sich im Hintergrund die Präparatorin Ursina Bachmann. Die ist da an so einem Saurierknochen am Schruppen und Schaffen. Ursina Bachmann, ihre Spezialität ist ja eben, sind geologische Funde. Was sind Sie da jetzt gerade am machen?
Also im Grunde komme ich jetzt von diesem Projekt, komme ich in Kisten und Alufolie verpackt, so Steinstücke über. Und dann schaue ich, was das ist. In dem Fall ist das angeschrieben mit einem Halswirbel. Und mein Ziel ist es jetzt mit so einem druckluftbetriebenen Gerät, das funktioniert wie ein kleiner Meißel.
Es sieht ähnlich ein bisschen aus wie beim Zahnarzt.
Ja, es tut auch ein bisschen so. Also im Grunde genommen genau, tue ich jetzt eigentlich einfach das Steinmaterial wegspicken, wegpräparieren, dass ich am Schluss den Knochen allein kann.
Jetzt, wenn ich so den Knochen oder den Stein da anschaue vor mir, dann nachher, ja, für mich sieht das einfach so ein bisschen aus wie ein Stein mit ein bisschen verschiedenen Farben, ein bisschen dunkler und heller. Also ich nehme an, jetzt, wenigstens ich als Laie, ich muss jetzt da wirklich gut schauen, um zu sehen, wo der Knochen ist und wo der Stein rundherum.
Ja, also es ist auch für uns nicht immer gleich einfach. Also grundsätzlich ist der Knochen durch schwarz oder jetzt in dem Fall ja, braun-schwarz und das Gestein ist eher dann so hell, aber es hat viel Pflanzenmaterial, das einem dann schon verwirren kann. Ja.
Was ist denn das Schlimmste, was könnte passieren, dass Sie da mit Ihrem Druckluftmeißel in den Knochen reinfahren?
Ja, es ist relativ viel flickbar. Also es ist auch teilweise bricht man auch Sachen ganz bewusst ab, teilweise brechen sie einem nicht so bewusst und nicht so gewollt ab. Aber solange es nur abbricht, kann man es retourkleben. Schlimm ist es, wenn man es wirklich verbröselt. Das ist dann dümmer. Also, ja.
Jetzt eben, Sie arbeiten da an Knochenteile von Tieren, die vielleicht 140 Millionen Jahre alt sind. Was geht dem da manchmal so durch den Kopf, wenn sie so morgen kommen daher und dann so einen Knochen in die Hand nehmen und anfangen putzen und schrubben und machen?
Ja, also es ist vom Material her ist natürlich gewaltig, oder? Wer kann schon sagen, er schafft den ganzen Tag mit Saurierknochen. Aber es ist auch eine Arbeit, wo man wirklich viel Geduld mitbringen muss. Man muss sich selber einigermaßen gut aushalten, wenn man einfach sitzt und da stundenlang das macht. Aber für mich, ich muss sagen, es ist ein interessanter und abwechslungsreicher Beruf. Ist immer lässig und das Material ist wirklich gut, ja.
Gehen wir nochmal über zum Hans-Jakob Sieber, dem Chef da, dem Hausherr, Saurier-Experten und eben der Chef da vom Sauriermuseum im Atal. Eben Geduld, hat Ursina Bachmann jetzt gerade gesagt, braucht es. Wie lange geht es denn, bis so ein grösserer Knochen wirklich ausstellungsreif präpariert ist?
Lang. Sehr lang. Viel länger, als man da denkt, dass es geht. Man kann nur eine kurze Überschlagsrechnung machen. Jeder Knochen geht vielleicht ein Tag bis vielleicht also einen Monat. Es hat am Dinosaurier-Skelett hat es rund 300 Knochen. Jetzt multipliziert man das und dann sieht man, dass man bald einmal auf bei einem mittelgrossen Dinosaurier kommt man auf 5 bis 10'000 Arbeitsstunden und bei so einem ganz grossen, wie wir jetzt am Präparieren sind, da gehen am Schluss vielleicht 15'000 Arbeitsstunden drin rein. Das heisst also, mehrere Leute wenn sie jeden Tag würden 40 Stunden in der Woche arbeiten, da dauert das für etwa 3 oder 4 Leute 2 Jahre.
Da braucht es einen Haufen Arbeit, bis dann das endlich im Museum gezeigt werden kann. Ich habe es gesagt, die Knochen, die wir da rund um uns herum haben, eben da das grosse Schulterblatt, das da hinter uns liegt, die verschiedenen Schächte und Tablar, die es da hat, mit all diesen Knochenstückchen drin, alle fein säuberlich angeschrieben, die kommen von dieser Fundstelle, wo sie im Moment am Graben sind, in Wyoming, in den USA. Wie ist denn das? Kann man einfach dort in den USA graben und die Knochen mit heimnehmen?
Das ist vielleicht das schwierigste Problem zum Lösen. Also, eigentlich ist es so, dass es Dinosaurierfundstellen hätte es noch da und dort. Also, heute weiss ich, dass es also sicher ein paar Dutzend Fundstellen auf der Welt gibt, wo man heute könnte hingehen und den Dinosaurier ausgraben. Aber oft, man muss sich natürlich informieren, was für Regeln gelten da. Und da sind, die sind von Land zu Land oder Region zu Region unterschiedlich. Glücklicherweise für uns ist es so, dass wir in den Vereinigten Staaten, also in Wyoming, können wir zum Landbesitzer gehen. Und wenn er auf seinem Land eine Dinosaurier findet, dann kann er uns eine Lizenz vergeben, sodass wir dürfen dort legal graben und können die auch legal heimnehmen.
Wie ist denn das in der Schweiz? Könnte man da einfach anfangen ausgraben und so einen Knochen mit heimnehmen und ins Büchergestell stellen?
Bei uns gehören alle Wirbeltierfunde und da gehören Dinosaurier natürlich dazu. Die gehören dem Kanton. Und der Kanton hat die Pflicht, die entsprechend zu bergen und auch aufbewahren für die Wissenschaft.
Sagt der Hans-Jakob Sieber. Übrigens darf man zum Teil trotzdem gewisse Sachen als Hobbyarchäologe. Was man darf, das gehört da auf SRF 1 übrigens heute am Vormittag, kurz nach dem 11 Uhr im Ratgeber.
Es ist Nacht um 12 Uhr, der Wind weht durch ein Schlossgang. Es ist Geisterstund beim letzten Glockenschlag. Ein kleines Geschöpfchen im weissen Umhang. Treibt mutig die Stegengeländer ab. In der ersten Kurve wird schon langsam kritisch. In der zweiten hat es grusig rausgespickt. Es schimpft und denkt, ja, das ist wieder typisch. Der Böttler, der Löw, hat das Geländer noch gängig geflickt. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Ein Gespenstli, wo genau es abbehält. Oh, oh, oh. Gerade so, so jetzt der Lind durch Blümli stoppen. Kopf voran, die Tür vor Mademoiselle. Im Schlüsselloch, da hängt noch der Lumpen. Durchgerutscht, ist nur das Knochen gestellt. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Den Gespenstli, wo gegen alles abbehält. Das bringt das Gespenstli erst so recht auf die Socke. Auf der Bettstatt brüllt's Mordio. Doch die im Bett, was hat die Wölle schocken. Die Stadt den Schock an den Krampf überkommen. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli?
du ein Blümli-Jugend weht. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dein Gespenstli, wo genau es abverhält. Wer kennt schon die Not vom kleinen Gespenstli? Es schillet du ein Blümli-Jugend weht. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dein Spenstli, wo gegen alles abverhält. Wer kennt schon die Not vom kleinen
neue Musik von Mike Oldfield, Sailing auf SRF 1. Und von brandneu gehen wir zu uralt. Und zwar zur Saurierzeit zurück, zur Maya Brunner, die im Sauriermuseum zu Ahrtal ist.
Genau, im Präparationsraum. Das ist ein Raum im Dachstock oben vom Museum mit einem wunderschönen offenen Schädendach, wo die Sonne hineinscheint. Bei mir ist der Hans-Jakob Sieber, der Saurier-Experte und Besitzer vom Saurier-Museum hier im Ahrtal. Vor uns haben wir den riesigen Schulterknochen, 150 Millionen Jahre alt, über 1,5 Meter lang. Hans-Jakob Sieber, wenn man jetzt den anschaut, was kann man denn über das Tier sagen? Was weiss man jetzt gesichert aufgrund von dem Knochen?
Also in erster Linie wollen wir natürlich wissen, von was für einem Tier genau ist der gewesen. Weil da es eben mehrere Dinosaurier gibt, die ähnlich aussehen, ist das, und man von keinem noch richtigen, vollständiges Exemplar hat, ist das das erste Mal in der Frage. Dann hat es eine zweite Frage zum Abklären. Wie alt ist das Tier gewesen, das gestorben ist? Da gibt es jetzt eine neue Methode, wo man das bestimmen kann. Wir wissen von dem, dass er ungefähr 60 bis 80 Jahre alt worden ist, also nicht 200 oder 500 Jahre alt, wie man früher noch einmal gemeint hat. Also man hat Fortschritt gemacht, aber es hat immer noch wesentliche Fragen, die man leider noch nicht beantworten kann, die man noch forschen muss.
Also kann man sagen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen war? Wahrscheinlich nicht.
Für das haben wir viel zu wenig gute Skelette. Wir müssten also mehrere Dutzend wirklich gut erhaltene Skelette haben, bis wir dieser Frage nachgehen können.
Was ist das, was Sie am meisten wundern, was Sie am meisten wissen wollen?
Also ich bin ein optischer Mensch, ich würde gerne wissen, was für Farben die Dinosaurier haben. Und da können wir leider noch gar keine Aussagen machen. Wir wissen zwar, wie die Hautstruktur aussehen. Wir haben in mehreren Fällen haben wir Hauterhaltung gehabt. Das heisst, wir wissen, wie die Form von dieser Haut aussieht, aber über die Farbe können wir leider nicht aussagen.
Das heisst, es ist also eigentlich noch ein Haufen Spekulation und je mehr Fortschritt man in der Forschung macht, je mehr müssen wir wahrscheinlich Film, Jurassic Park oder irgendwelche Schulbücher neu schreiben und neu verfilmen.
Es ist halt, die Forschung schreitet vorwärts und nach 10, 20 Jahren hat man so viel Neues geforscht, dass man die Dinosaurier wieder neu anschaut. Und wenn man heute würde den Jurassic Park nochmal drehen, müssen wir den, mindestens in einzelnen Szenen, müssen wir sie ganz anders drehen. Zum Beispiel der Velociraptor, weiss man heute, der hat Federn gehabt. Also, der sieht jetzt aus jetziger Sicht aus wie ein gerupftes Huhn.
Und da gibt es ja einen ganzen Haufen historische Irrtümer, die die Forschung jetzt eben schon gezeigt hat. So ist es nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Eins davon aus Yale, haben Sie mir erzählt vorher.
Die Yale University hat einen prächtigen Dinosaurierstab gehabt und der ist 80 Jahre lang mit dem falschen Schädel gestanden. Also der Apatosaurus hat einen Camarasaurus-Schädel gehabt und den hat man 80 Jahre später dann können korrigieren.
Die Reporterin Maja Brunner aus dem Sauriermuseum Ahrtal. Und übrigens, wie schon erwähnt, ihr könnt unter Umständen in der Schweiz forschen, archäologisch tätig sein, euch als Hobby. Was man darf, was man nicht darf, das gehört hier auf SRF 1 im Ratgeber. In, na gut, 10 Minuten.
Ich bin ein Piccolo-Fan mit meinem kleinen Ding. Da komm ich überall hin. Ich Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.